herzlich willkommen zur 34. Folge Timeout THW, der Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, Tamu Schwarz. Hallo Jan-Philipp.
Moin Tamu.
Ich musste eben ein bisschen zögern bei der Folgennummer, weil ich bei der letzten Folge gar nicht dabei war.
Die erste, die du verpasst hast.
Es war die erste überhaupt, die ich verpasst habe und muss auch sagen, ich habe es vermisst. Das gilt auch für alle Zuhörenden und für alle Kritiker. Es war aber auch interessant, einfach mal aus der Ferne zuzuhören.
Und du hattest Urlaub, das darf man dazu sagen. Es war keine ganz schlechte Zeit für dich.
Wobei Ferne ja auch immer relativ ist. Also ich kann dazu sagen, als ihr, also du und unser Kollege Sascha Klahn im Trainingslager in Graz war, da war ich im Urlaub, aber ganz in der Nähe. Wir hatten abends ja auch Kontakt. Das eine Mal, als ich mit meiner Familie dann auf dem Weg war von Wien nach Kärnten an den Ossiacher See, da sind wir ganz nah an Graz oder direkt an Graz vorbeigefahren und hatten einmal kurz Telefonkontakt und ich hatte überlegt, na, biegen wir einmal ab zum Wiener Schnitzel oder so, aber haben wir
Sascha offerierte dir, dass wir gerade einen Tisch eingenommen haben, ja, und noch Platz am Tisch hätten. Ne?
Genau, er sagte, was sollen wir bestellen? Und dann habe ich aber gedacht, nee, jetzt soll Urlaub auch mal Urlaub sein und habe dann davon abgesehen. Aber jetzt bin ich wieder da.
Aber tröste dich, wir haben dich auch vermisst.
Ja, das musst du ja jetzt sagen.
Nein, faktisch war das so, gar keine Frage.
Sehr gut, das höre ich natürlich total gerne. Mittlerweile hat die Saison begonnen. Supercup für den THW 2 Spieltage, in der Handball-Bundesliga eigentlich schon 3 Spieltage. Es gibt einiges zu besprechen und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich mal los mit unserer ersten Rubrik und das ist wie immer der
Zebra-Formcheck.
Ja, sag mal, wie ist denn die Form der Zebras?
Ja, da hast du natürlich aktuell Vorteile, das zu beurteilen. Schließlich habe ich dann nach dem Trainingslager und dem Turnier in Dubai auch irgendwann meinen Urlaub eingelegt.
Verdient.
Und danke. Und habe den Supercup und auch den Auftakt in Nürnberg gegen Erlangen nur aus der Ferne gesehen und dementsprechend natürlich auch nur im Bewegtbild und habe natürlich alles gelesen, was du dazu zu Papier gebracht hast.
Ich war da und habe Manuel Neuer die Hand geschüttelt.
Miro Klose auch?
Nein.
Also nicht Doppelweltmeister.
Nein, ich bin nur einfacher Weltmeister. Miro Klose war gar nicht mehr da, Manuel Neuer war noch in den Katakomben, weil er ja seine Frau, die Schwester von Christopher Bissel ist, der beim HC Erlangen spielt und genau, deswegen war das so. Aber erzähl weiter, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, um die Form zu beurteilen, reicht wahrscheinlich der Blick auf die Ergebnisse tatsächlich nicht. Ich glaube, was ich so aus der Entfernung gesehen habe, war der Supercup, glaube ich, von der Moral her gesehen top, ja, weil die Jungs tatsächlich, und das zeichnet sie vielleicht auch in den ersten 3 Spielen aus, sich von Schwächenphasen nicht immer zurückwerfen lassen haben. Sie haben ja auch in Erlangen, beziehungsweise in Nürnberg gegen Erlangen geschwächelt in der ersten Halbzeit, mussten dann auch einen höheren Rückstand kompensieren und haben es relativ sauber nach Hause gefahren. Und jetzt auch gegen Wetzlar gab es ja Analogien, wo der THW gut gestartet ist, dann so ein bisschen ins Trudeln kam und sich dann aber auch am eigenen Schopfe wieder aus der Krise möchte ich gar nicht sagen, aber aus der kleinen Talsohle gezogen hat. Dementsprechend empfinde ich die Form gar nicht so schlecht für den aktuellen Zeitpunkt, denn der Saisonstart war ja aus meiner Sicht geprägt von vielen Fragezeichen. Und diese Fragezeichen konnte man ganz gut überspielen, glaube ich. Die Fragezeichen, die ich da benennen wollen würde, wären natürlich die Verletzung von Emil Matze und Erik Johansson, die ein bisschen kalt in die Saison gestartet sind. Man wusste nicht so genau, was kriegt man von denen, was kriegt man von den oder dem Neuen. Wenn man den Supercup jetzt mal als Positives bezeichnet, auch wenn man nachher nach 7 Meter werfen verloren hat.
Ja, das ist Lotterie.
Hat man 4 Punkte auf dem Konto. Mhm. Zumindest wenn man die Tabelle anguckt, geht's nicht besser.
Ja, man könnte jetzt sagen, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Man könnte auch sagen, okay, der HC Erlangen und die HSG Wetzlar sind aller Voraussicht nach Mannschaften, die am Ende im untersten Tabellendrittel landen werden und insofern noch keine riesengroßen Gradmesser waren, Andererseits sieht man dann, dass die SG Flensburg-Handewitt in Wetzlar nur unentschieden gespielt hat. Muss man auch dazu sagen, in Wetzlar ist noch was anderes als ein Heimspiel. In
weiß
Wetzlar
der THW auch.
Weiß der THW auch ganz genau. Aber trotzdem kann man sagen, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, weil auch beide Spiele jetzt nicht glanzvoll vom THW waren. Also die sind nicht losmarschiert wie der SC Magdeburg und haben schon Tore noch und nöcher gesammelt, sondern gegen Wetzlar stand es nach 35, 36 Minuten 18-18 unentschieden und es waren alles schon Kraftakte. Wenn du sagst Fragezeichen, ein großes Fragezeichen oder nicht Fragezeichen, aber eine große Ungewissheit war ja auch, wie es im Tor funktionieren würde, weil Gonzalo Pérez de Vargas ja noch bis wahrscheinlich November um und bei verletzt sein wird und Andreas Wolf nur in Anführungszeichen von Leon Nowotny im Tor unterstützt wird. Und auch da kann man sagen, naja, das Spiel in Erlangen, wo Nowotny am Ende reinkommt und noch einen wichtigen Ball hält, das wäre so ein Spiel gewesen, wo Andreas Wolf wahrscheinlich schon früher mal ausgewechselt worden wäre und nicht viele Bälle gehalten hat. Also ja, es ist alles so ein bisschen Pro und Contra. Der THW hat zwei Spiele gewonnen, 4-0 Punkte. Da könnte jetzt die SG Flensburg-Handewitt zum Beispiel von träumen. Aber die Spiele waren eben auch keine einfachen Durchmärsche.
Nein, aber es hätte natürlich wehgetan, wenn man in diesen Spielen tatsächlich dann Punkte genau. gelassen hätte. Und genau. das, was du ansprichst, ist, glaube ich, ein ganz relevanter Punkt. Man hat in Erlangen gewonnen, obwohl Andreas Wolf keinen guten Tag erwischt hat und hat das über die Bühne gebracht, während man gegen Wetzlar dann wieder von Andreas Wolf mitgetragen wurde. Und ich glaube, gerade vor diesen Spielen war dem ein oder anderen Angst und Bange vor Saisonbeginn, dass wenn Andreas Wolf mal nicht so performen sollte, ob es dann für Punkte reicht. Und da hat man zumindest gegen Erlangen Haken hintermachen können. Was sicherlich
ja, aber weil eben Erlangen auch Erlangen ist, da hat auch vielleicht der eine oder andere Spieler gefehlt und das ist eine Mannschaft, die ja komplett umgekrempelt wurde, die nur knapp dem Abstieg entgangen war. Du brauchst ja aber eben auch eine Stabilität im Tor in Spielen gegen Magdeburg, Berlin, Flensburg, Melsungen und so weiter und das wird sich eben erst noch zeigen müssen.
Da werden sicherlich die nächsten Aufgaben schon viel Aufschluss über die wirkliche Form des THWs geben, behaupte ich. Also du sagst es zu Recht, es sind Erlangen und Wetzlar. 4 Punkte stehen auf dem Konto.
Ja, Haken hinter.
So muss man das, glaube ich, aktuell tatsächlich sehen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde jetzt schon auch die Bundesliga irgendwie richtig cool. Am Anfang, wir schreiben ja auch immer unsere Newsletter jeden Donnerstag und am Anfang habe ich mich sehr intensiv mit der Liga befasst und habe mir die Mannschaften alle angeguckt und ich bin immer so ein bisschen hängen geblieben, zum Beispiel am VfL Gummersbach und an den Rhein-Neckar-Löwen, finde ich, haben sich spannend verstärkt, haben jetzt richtig, richtig ja, aufregende Mannschaften, die Freude bereiten werden und dann hat das der Saisonbeginn auch gezeigt und dann gab es gestern auf einmal so Ergebnisse, dass Gummersbach in Lemgo mit 6 verloren hat, dass der HSV die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause geschlagen hat, also ich kann mir vorstellen, dass diese Saison doch so einige Überraschungen mit sich bringen wird und vielleicht auch die HBL im Totalen so ein bisschen ausgeglichener sein wird als letzte Saison.
Das wirkt fast so, ne? Also tatsächlich, wo du das gerade ansprichst, Lemgo und Gummersbach habe ich ja beide gegen den THW schon in der Saisonvorbereitung gesehen. Und es waren beides ja ganz, ganz enge Spiele. Und alle Vereine haben zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwie noch Verletzungssorgen gehabt. Man weiß nie so genau, wann kommt die jeweilige Mannschaft nachher an ihren Peak ran. Gummersbach hat mich sehr überzeugt und das, obwohl Leute wie Schlurow und Köster fehlten. Jetzt ist Köster immerhin schon wieder da, Schlurow noch nicht. Aber da sind auch viele junge Leute dabei, die neu in die Bundesliga gekommen sind. Wahnsinnig spannend. Also hätte Gummersbach gestern in Lemgo nicht, und ich nenne es jetzt mal einfach so Patzen, wobei man sicherlich in Lemgo verlieren kann, wären die tatsächlich für mich der Kandidat schlechthin nach 3 Spieltagen für das Überraschungsteam ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, weil eine gewisse Qualität steckt ja in diesem Kader. Aber es wäre eine Mannschaft, die vielleicht diese Top 6 der letzten Saison hätte aufsprengen können. Zumal, wenn der eine oder andere vielleicht patzt. Und
gleichzeitig schmiert die MT Melsungen so ein kleines bisschen ab, kann auch die eine oder andere Verletzung nicht richtig kompensieren, hat am Anfang wirklich Probleme gehabt, aus den Startlöchern zu kommen, musste Jonsson an den SC Magdeburg abgeben. Also ja, da ist eine richtige Durchmischung. Mir macht das Spaß.
Total. Also es ist, wenn man davon ausgeht, dass die letzte Saison schon sehr eng war, beziehungsweise relativ viele Minuspunkte für die Spitzenteams mit sich gebracht hat, finde ich, ist es dies Jahr noch schwieriger, ganz viele Begegnungen hervorzusagen. Also klammern wir jetzt vielleicht mal nach dem Saisonstart den SC Magdeburg ein bisschen aus. Und ja, vielleicht auch die Füchse Berlin, mal abgesehen von dem Magdeburg-Spiel. Die anderen beiden Spiele hatten sie ja recht souverän gewonnen. Ist da wirklich vieles möglich, gerade in Heimspielen. Also ich glaube, zu Hause kann fast jeder jeden schlagen. Das hört sich nach einer Banalität an, entspricht aber der Handball-Bundesliga des letzten und vielleicht noch mehr dieses Jahres, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ja das Spiel des THW gegen den SC Magdeburg verlegt werden muss, weil der SC Magdeburg beim Super Globe dabei ist als Champions League-Sieger. Das hätte ich mir auch zu diesem Zeitpunkt, also nicht zu diesem, das wäre erst Ende September, Anfang Oktober, aber zu dem Zeitpunkt auch spannend vorgestellt.
Aus Sicht der Zebras wäre das sicherlich ein guter Moment gewesen, um vielleicht gegen einen doch schon höher belasteten SC Magdeburg mit einer ausgeschlafenen Taktik agieren zu können.
Andererseits muss man sagen, wir wissen ja nicht, wann es nachgeholt wird. Es kann natürlich auch sein, dass die Belastung dann nach dem Super Globe nochmal extra hoch ist und dann muss man sehen, ja.
Gehen wir davon aus, dass der SC Magdeburg in allen Wettbewerben bis zum Ende mit durchzieht, dann wird da wahrscheinlich nicht allzu viel Ruhepausen im Terminkalender für die Magdeburger auftauchen und beim THW muss man eben halt dann sehen, wie vielleicht dann auch der aktuelle Kaderzustand zu dem Zeitpunkt ist. Gibt es viele Verletzte, weniger Verletzte? Mhm. Wie sind womöglich schon die Langzeitverletzten integriert? Letztes Jahr gab es für Magdeburg aufgrund vieler Umstände ja sehr viele Nachholspiele erst im Mai, die teilweise sogar aus der Hinrunde resultierten. Das hatte nicht nur mit dem Anschlag in Magdeburg zu tun, sondern auch tatsächlich mit dem Super Globe. Das Spiel gegen Potsdam wurde sehr spät nachgeholt. Ja, man weiß es nicht, wann man sie bekommt. Ne? Und
was ich eben zum Tor gesagt habe, also der Ausfall von Perez de Vargas, das muss ich vielleicht erst noch zeigen in den Top-Spielen, in den Crunch-Time-Momenten, wie Andreas Wolf das eben weitestgehend alleine wuppen kann. Was den Ausfall von Henrik Pekeler angeht, würde ich vielleicht schon so weit gehen zu sagen, dass mir das optisch schon richtig gut gefällt, was Lukas Laube in der Abwehr macht. Ich finde, da ist das Timing, die Bewegung, so sein Gefühl, wenn man es so ausdrücken will, für das Kieler Abwehrspiel ist schon richtig gut, auch wenn die natürlich auch noch hier und da mal ein Scheunentor mit eingebaut haben, wo der Gegner schön Danke sagen durfte, aber auch was das Angriffsspiel angeht, finde ich, ist im Moment das Kreisläuferspiel nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, wir warten jetzt nur, dass Henrik Pekeler endlich zurückkommt, sondern ich finde, das sieht alles ganz gut aus. Die Neuzugänge waren ja auch so insgesamt, dass man jetzt nicht einen kapitalen Umbruch machen musste, sondern das Rückraumspiel steht, die Abläufe, Abstimmung und so, das ist alles. Also, weiß ich nicht, ich würde jetzt zusammenfassen, 4:0 Punkte, Haken hinter, ist vielleicht noch nicht alles Gold, was glänzt, aber diese 10-tägige Pause jetzt durch das verlegte Hannover-Spiel hatte der THW ja zwischen Wetzlar und dem nächsten Spiel gegen den HSV 10 Tage Pause. Das ist ja manchmal ganz angenehm, wenn man nach der Vorbereitung und den ersten 1, 2, 3 Spielen nochmal so eine kleine Bonusvorbereitung hat, wo man nochmal an der Feinabstimmung arbeiten kann. Ich glaube, das kommt dem THW im Moment alles ganz gelegen.
Man könnte fast von einer positiven Ruhe sprechen, oder?
Positive Ruhe, genau. Ja, positive Ruhe. Das trifft es. Gut. Machen wir auch einen Haken hinter und kommen zur nächsten Rubrik. Das wäre dann unser beliebtes
Zebra des Monats.
Zebra des Monats darf natürlich nicht fehlen. Nun war der Monat ja noch nicht mit so vielen Spielen gesegnet, aber immerhin Supercup und 2 Bundesligaspiele. Und ich habe mich relativ leicht und schnell für einen Zebra des Monats entscheiden können. Du auch?
Eigentlich schon.
Aber?
Ja, wenn man auf den vergangenen Monat guckt, ist ja die Frage, was man immer alles mit in die ganze Geschichte mit reinzieht. Sind das nur Spiele oder ist es eine Entwicklung? Und wenn ich mir nur die Spiele angucke, dann tue ich mich leicht.
Mhm. Und wenn du dir die Entwicklung anguckst?
Dann glaube ich, dass auch einer, der auch gut gespielt hat, auch ganz wesentliche Fortschritte in vielerlei Belangen gemacht hat. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wollen wir uns überraschen oder wie wollen wir handhaben?
Fang du einfach mal an.
Mein Zebra des Monats wäre Elias Elissen, Askipper Goethe. Das liegt allerdings daran, dass er auch aus einem Zustand in die Saison gestartet ist, der, wir wären wieder bei den Fragezeichen, viele, viele Entwicklungsschritte nach oben offen gelassen hat. Und aus meiner Sicht hat er gute Schritte in den ersten Wochen getan, hat nicht nur als Torschütze geglänzt, auch als Anspieler, als Tempomacher. Er wirkt, als würde er tatsächlich dieses Jahr, also den Durchbruch ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber als würde er eine tragendere Rolle als in der Vergangenheit einnehmen können. Das haben wir ja letzte Woche auch schon mal geschrieben, das hängt natürlich maßgeblich mit Gesundheit, aber auch, glaube ich, mit mentaler Fitness ab. Und die mentale Fitness bei ihm geht mit der körperlichen Fitness einher. Und ich glaube, ganz wichtig ist für ihn, dass er eine Art Vertrauen spürt. Und umso mehr Spielanteile er in gewissen Crunch-Time-Situationen kriegt, umso wichtiger versteht er auch seine Rolle für sich persönlich und kann sich da besser adaptieren ins THW-Spiel, glaube ich. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er überhaupt das mag, aus der Abwehr zu agieren. Und er sagt, ja, das ist ganz wesentlich für mein Spiel. Auch wenn ich vielleicht nicht der beste Abwehrspieler bin, das hat er so nicht gesagt, und ich nur auf Außen geparkt werde. Aber ich bin sofort in den Angriff integriert und muss nicht erst warten, dass wir im Positionsangriff stehen. Denn ich komme über die Geschwindigkeit und das ist wichtig. Und diese Geschwindigkeit kann er, glaube ich, am besten kreieren, wenn er aus einer fließenden Bewegung kommt und nicht aus einem Freiwurf oder einer totgefahrenen Angriffsaktion aus dem Positionsangriff, die dann beschleunigt werden muss. Das entspricht gar nicht so sehr seinem Naturell. Ich glaube, für ihn ist es wichtig, immer Gas zu geben. Deswegen würde ich sagen, dass Elias Elissen, Askipper Goethe, mein Zebra des Monats wäre, weil er mich wirklich positivst überrascht hat.
Mein Zebra des Monats ist in diesem Monat Elias Elissen, Askipper Goethe.
Aber ganz andere Begründung.
Nee, also ich schließe mich allem an, was du gesagt hast. Würde aber noch ein, zwei Sachen ergänzen. Also für mich ist er auf jeden Fall der Gewinner des Sommers. Vielleicht der Gewinner der Vorbereitung. Alleine schon deswegen, weil es für ihn endlich mal eine ganz normale, ruhige, gesunde Vorbereitung war. Ohne Wehwehchen. Was hatte der letzte Saison? Knie,
alles.
Knie, Schulter, Ellenbogen. Man könnte sagen, er hatte Körper. Also da war immer irgendwas. Und er genießt im Moment, das merkt man ja auch, das volle Vertrauen von Cheftrainer Philipp Jiecher. Und ich finde, man muss das einordnen, denn es gab ja zum Ende der Saison, als so die Saison am Ausklingen war, gab es Gerüchte, dass GOG in Dänemark Interesse haben soll an Elias Elefsen Askipper Goethe. Ich habe auch das Gerücht gehört, dass der THW wiederum Interesse gehabt haben soll an GOG-Spielmacher Tobias Gröndahl. Da soll angeblich, muss man sehen, was dran ist, aber soll angeblich mal so eine Art Tausch im Raum gestanden haben. Der THW wollte den Norweger gerne haben und GOG wollte Askipper Goethe gerne haben. Der Gröndahl ist jetzt ja zu den Füchsen gewechselt, insofern das Thema ist vom Tisch. Aber ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, man hat sich entschieden, das ist ein Rohdiamant, mit dem machen wir weiter und dann aber auch richtig, also ganz oder gar nicht. Und jetzt genießt er das Vertrauen und ich finde, wenn der in sein, wie du schon sagtest, wenn der in dieses Tempospiel kommt, ist der unglaublich stark, wirklich unglaublich stark. Und man muss ihm nur vielleicht den Wahnsinn noch ein bisschen austreiben. Also man bräuchte so eine Art handballerischen Exorzisten, der sich ihn einmal vornimmt und ihm irgendwie sagt, halt dich ans System, halt dich an die Vorgaben. Nicht, dass der Wahnsinn nicht auch total Spaß macht und seine verrückten Aktionen, die sind ja auch oft erfolgreich, muss man ja auch sagen. Aber in der vergangenen Saison eben auch oft nicht.
Und manchmal ist einfach auch wirklich erfolgreicher noch, ne?
Ja, aber in der vergangenen Saison gab es doch auch, war das sogar in Wetzlar? Ich weiß es nicht. Nee, in Lemgo, wo er am Spielende überhastet wirft und kriegt keinen Freiwurf und dann kommen die nochmal in Angriff.
Das war tatsächlich in Hannover. Relativ bedeutungsloses Spiel, stimmt, theoretisch, aber es hätte nochmal so ein was fürs Gefühl geben können. Ne? Es war wirklich, der THW hat da, glaube ich, dann den Auswärtssieg aus der Hand gegeben, hat dann nur unentschieden gespielt.
Das stimmt, so war das, ja genau, stimmt.
Und ich glaube, das sind, aber genau das sind, glaube ich, die Momente, wo dann vielleicht auch mal ein bisschen Kühlheit in das hitzige Inselgemüt kommen muss, was, glaube ich, da in ihm brodelt, in ja, so das Temperament eines Genies, was manchmal noch so ein bisschen über die Stränge in der Hinsicht schlägt. Und wahrscheinlich ist es auch das, was seine Mannschaftskameraden und auch die Trainer von ihm erwarten, dass er das gezügelt kriegt. Und dann wäre dieser Exorzist ja vielleicht ein Thema. Ich weiß nicht, was Philipp Wiecher womöglich für Zusatzausbildung genossen hat. Nein, ich glaube nicht. Aber vielleicht hat er ihn an der richtigen Position oder am richtigen Schopf gepackt, um ihn in die richtige Bahn zu lenken.
Vieles ist ja auch eine Altersfrage. Man darf ja auch nicht vergessen, der ist erst in Anführungszeichen 23. Und das ist natürlich auch eine Zeit, wo so ein Reifeprozess so richtig durchschlägt. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Saison, wie du schon sagtest, so richtig die Durchbruchsaison wird. Und würde mich freuen, wenn er am Ende vielleicht sogar das Zebra des Jahres wird oder der Saison. Und wir in ein paar Monaten oder am Ende der Saison hier sitzen und wieder über ihn reden.
Das ist immer ein bisschen das Gemeine, glaube ich, beim THW, ne? Dass wenn jemand so in so jungen Jahren zum THW kommt, dann verspricht man sich viele Wunderdinge von demjenigen, und dass es dann in diesem Alter Leistungsschwankungen gibt und vor allen Dingen auch persönliche Entwicklung, die vielleicht dann noch nicht so weit ist im Ausland, dem Rechnung zu tragen oder per sofort, und das vielleicht auch schwerer fällt als irgendwo in Skandinavien, wo die meisten dann ja vorher gereift sind, wo doch alles ein bisschen bedächtiger und ein bisschen weniger stressig vielleicht ist als im Bundesliga-Alltag, kombiniert mit Europapokalteilnahmen. Das ist dann vielleicht auch den Preis, den man dafür zahlen muss. Vielleicht sollte man auch diese Spieler dann nicht immer so früh so hochgradig in die Verantwortung nehmen. Manchmal passiert das eben halt auch aufgrund dessen, dass Verletzungen da sind und man dann sehr viel erwartet.
Und der THW natürlich auch immer einen relativ kleinen Kader hat. Also die haben halt keinen 20-Mann-Kader, sondern meistens ihre 16 Plätze, die besetzt sind. Und wenn du dann ein oder zwei solche junge Spieler hast, dann müssen die eben irgendwie auch ran.
Junge Spieler ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, oder?
Gutes Stichwort für die nächste Rubrik. Das ist unser
Reisetagebuch.
In diesem Fall nicht, was unsere Reisen angeht. Wir sind ja gerade alle irgendwie wieder da, sondern was Rasmus Ankermann angeht, der ordentlich gereist ist, nämlich zur U19-Weltmeisterschaft. Der ist mit der deutschen Nationalmannschaft U19-Weltmeister geworden im Sommer. Und auch im sprichwörtlichen Sinne hat er ja eine Mega-Reise hinter sich. Also der hat Abitur, war eben gerade noch irgendwie B-Jugendlicher, dann hat er Abitur gemacht in Altenholz, dann hat er irgendwann seinen Profivertrag beim THW unterschrieben, dann Vorbereitung auf die U19-WM, dann ist er Weltmeister geworden, dann hat er auf einmal gleich beim Supercup mitwirken dürfen, und jetzt hat er gegen Wetzlar auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert mit 18. Und ich glaube und ich hoffe, dass das jetzt, der ja als Perspektivspieler im Kader ist und nicht als, wie soll ich sagen, nicht als vollwertiges Mitglied, aber dass man da keine Wunderdinge auf Anhieb erwartet. Also der THW, ich habe mit THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi gesprochen, die erwarten sich schon auch Impulse von ihm. Der ist kein Lückenfüller und kein Sparringspartner oder so, sondern der soll schon Impulse geben, und ich glaube, das kann er auch, aber der soll auch seine Zeit bekommen, um zu reifen und um irgendwie sich in das System einzufinden und an die Bundesliga und ja, das Medieninteresse und das Faninteresse und all das zu gewöhnen. Das ist ja, muss ja, wenn ich an mich mit 18 denke, das muss ja unglaublich sein, was auf den im Moment einprasselt. Und ja, auch eine spannende Personalie. Wie siehst du den?
Ähnlich, vielleicht ein Regal tiefer als Elias Elersen, Askipa Götü, aber auch auf dem, von dem erhofft man sich sehr viel, und man soll nicht enttäuscht sein, wenn er diese Erwartungen nicht sofort erfüllen kann. Denn wie du schon gerade sagtest, der macht ein Jahr im Zeitraffer, und der hat noch bis auf wenige Ausnahmen beim TSV Altenholz letzte Saison gar keine Erfahrung im Herrenhandball. Das ist nochmal ein ganz anderer Sport. Dann hat er, und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, dieses Weltmeistertitels, den er in Ägypten errungen hat. Er hat aber eine komplette Vorbereitung mit den Profis, mit denen er jetzt zusammenspielen soll, verpasst. Sprich, diese ganzen Abläufe, in denen die anderen drin sind, diese Automatismen, die bei denen greifen, die kann er noch gar nicht so erfüllen. Sprich, man darf ehrlich gesagt nicht Wunderdinge von ihm erwarten. Und andererseits ist es, glaube ich, top, dass der THW wirklich einen Rohdiamanten, glaube ich, hat, wie sie ihn in der Vergangenheit, weiß ich nicht, habe die THW-Nachwuchsabteilung jetzt ja auch in den vergangenen Jahren längerfristig begleitet. Und ich glaube, ein von den Grundlagen, wie Rasmus Ankermann, den hatte der THW noch nicht.
Man muss dazu sagen, ist der erste THW-Spieler, der in den Elitekader des Deutschen Handballbundes berufen wurde. Das ist nochmal, also das ist kein Kader, der sozusagen als Mannschaft zusammenspielt, um es den Zuhörenden einmal zu erklären, sondern das sind männliche und weibliche Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler, die besonders gefördert werden, auch was Laufbahnberatung, Athletik, Ernährung, alles Mögliche angeht. Also die bekommen ganz besondere Aufmerksamkeit, besonderen Input, besondere Betreuung, und da ist er auch dabei. Das hatte ich eben bei der Aufzählung noch vergessen, das war sogar noch vor dem Abitur.
Richtig, und er tritt da in Fußstapfen von Leuten, die jetzt in der A-Nationalmannschaft schon präsent sind, wie David Späth, wie Renas Ustins, wie Justus Fischer.
Julian Köster, glaube ich, auch.
Das kann gut möglich sein. Und das zeigt ja, welche Qualität da ausgewählt wird. Also da kommt man nicht einfach mal rein, weil man zwei gute Spiele gemacht hat, sondern das hat viele Facetten, dass man diesen Kader aufgenommen wird, die er alle, glaube ich, erfüllt. Und du hast mit ihm jetzt, glaube ich, noch mal länger gesprochen, kurz vor Saisonbeginn. Ich habe das im Februar mal getan. Nach dem Gespräch habe ich gedacht, wow, der ist 18? Der hat aber einen sehr reflektierten Hintergrund.
Ziemlich geerdet auf jeden Fall. Vielleicht liegt das auch daran, dass er jüngster von vier Brüdern ist.
Das prägt.
Das ist eine harte Schule wahrscheinlich, das prägt. Sein einer Bruder war auch bei den Jungzebras, also in der Nachwuchsabteilung des THW, und hat auch damals Einladungen zur Junioren-Nationalmannschaft bekommen und so. Also der Handball und das Business in Anführungszeichen ist ihm nicht fremd. Papa hat auch Handball gespielt und ist auch immer noch Trainer bei der FT Adler, also in ganz anderen Regionen. Aber ich glaube, wenn man so, ja, wie soll ich sagen, wenn man aus so einer bodenständigen Spur kommt, so, ne, wächst in Altenholz auf und fängst dann mit 5 irgendwie an, beim TSV Altenholz in der Kreishalle da irgendwo nebenan zum Training zu gehen, und dann, und du bleibst in dieser Spur, ich glaube, dann bist du vielleicht auch gar nicht so anfällig, um abzuheben. Das würde ich ihm auf jeden Fall wünschen, und so kommt er mir momentan vor.
Ich finde auch, das ist ein sehr spannender Typ, der sehr viel verspricht und hoffentlich irgendwann auch halten kann. Denn auch da zählt wieder der Faktor Gesundheit, dass man diese Jungs nicht überpaced, und dazu zählt dann auch die Steuerung, wie setze ich ihn zwischen Profis, U19, womöglich auch Altenholz ein.
Ja, da hat
und Training natürlich.
Genau, und Viktor Szilágyi hat auch schon gesagt, weil Rasmus die Vorbereitung verpasst hat, soll er im Moment hauptsächlich bei den THW-Profis sein, soll jetzt nicht noch überladen werden mit Altenholzer Spielzügen und Taktiken und so weiter, sondern soll erstmal beim THW bleiben, soll sich da voll einfuchsen und voll integriert werden, auch athletisch. Und erst dann, nach einigen Wochen und Monaten, wird man genau auf den Spielplan gucken, wo es denn passt, dass er vielleicht in der dritten Liga beim TSV Altenholz per Zweitspielrecht auch mal zum Einsatz kommt. In der A-Jugend wird das sicherlich häufiger vorkommen. Da ist er auch noch Kapitän. Da will man natürlich auch und muss man ja auch sicher gehen, dass der Bundesliga-Platz immer gesichert wird und dass man vielleicht am Ende auch relativ weit oben wieder mit dabei ist, so wie zuletzt. Und ich glaube, die werden das schon gut machen. Und eben gerade, das war so ein bisschen so, ja, so nach dem Motto, no pressure, Rasmus, aber man erhofft sich schon Impulse und hoffentlich kann er das erfüllen. Also ich hoffe, dass er diesen Druck von sich fernhalten kann.
Ja, und es ist ja auch positiver Druck, den er hat. Ne? Ja. Also wer hat in dem Alter schon einen Profivertrag im Handball und dann auch noch einen beim THW Kiel? Also die meisten kommen aus der A-Jugend und gucken, dass sie irgendwo unterkommen. Und er kann auch A-Jugend spielen und darf schon mit Bundesliga-Topstars trainieren. Und das ist ja auch das, was ganz viele Spieler, die zum THW gekommen sind, als erstes oder ihre erste Erfahrung geschildert haben, auf einmal zwischen Spielern von einem ganz anderen Niveau trainiert haben und auch deren Verhaltensweisen adaptieren konnten. Mhm. Und ich glaube, das hilft schon ungemein, sich selbst zu reflektieren, wo man steht.
Ja.
Und so schätze ich ihn ein, dass er das ganz gut kann.
Heute ist der Tag der Überleitung, merke ich gerade. Denn wir kommen jetzt zum
Notizblock.
Das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Einschub, der Vollständigkeit halber. Aber da geht es um die European League. Und die European League wird mit Sicherheit auch ein Spielfeld sein, wo sich Rasmus Ankermann ausprobieren darf oder wo er sich wird ausprobieren dürfen und wo er auch Spielzeiten bekommen wird und wo er vielleicht auch so ein bisschen Sicherheit und ja, dieses Gefühl für den Männerhandball noch mehr in sich aufsaugen wird. Denn jetzt steht fest, dass neben Montpellier und dem polnischen Vertreter Ostrowo auch der BSV Bern die Gruppenphase des THW Kiel komplettiert. Insofern ist da jetzt mit Polen, Frankreich, Schweiz das Feld komplett. Die ersten beiden Termine stehen auch schon, noch nicht die Uhrzeit, aber am 14. Oktober in Montpellier geht's los. Erinnerungen werden wach ans Final Four.
Ja, Montpellier ist mittlerweile Dauergast, ne? Das, was FC Barcelona jahrelang war, ist im Moment Montpellier.
Ja. Und dann erstes Heimspiel am 21.10. gegen Ostrowo. Ich habe schon mal geguckt. Ich weiß gar nicht, ob das auf mich oder auf dich zukommen wird, aber das liegt irgendwo im Nirgendwo zwischen Posen und Breslau. Also mal gucken, wo man dann
nichts zu Fuß.
Ja, genau. Zu Fuß wird das nichts. Das stimmt.
Ja, der Rest steht tatsächlich noch nicht fest. So wurde mir gerade eben auch nochmal versichert. Da gibt es noch ein paar Unwägbarkeiten mit Hallenbelegungen. Dementsprechend kann da noch ein bisschen gedreht und gewendet werden, wann es denn ja gegen Bern respektive gegen Montpellier zu Hause geht.
Ich warte auch, denn das Auswärtsspiel in Montpellier am 14.10. kommt auf mich zu und es ist nicht ganz unerheblich, ob sie um 18.45 Uhr oder um 20.45 Uhr spielen, wenn man guckt, wann man mit dem Flieger da irgendwie ankommt. Insofern harren wir mal der Dinge, die da kommen und gehen nahtlos.
Aber es soll anscheinend diese Woche, Ende der Woche irgendwie fixere Terminierungen geben.
Doch nicht nahtlos, aber jetzt trotzdem zum nächsten Punkt und das ist der
Tellerrand.
Und um da bei dem Tag der Überleitung zu bleiben, ich frage mich, ob ein Exorzist bei Bob Hanning in Berlin irgendetwas anrichten könnte, ausrichten könnte vielmehr, oder ob dieser Mann gegen Einflüsse von außen einfach völlig resistent ist. Was meinst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hat sich fast jeder handballaffine Mensch in der letzten Woche gestellt, was da gelaufen ist in Berlin. Es ist vogelwild irgendwie. Also wie man sich zu Zeitpunkten des größten Erfolgs der Vereinsgeschichte so selbst auseinandernehmen kann, auch noch direkt vor einem Spitzenspiel bei der Wiederholung der Champions League Finals gegen Magdeburg.
Wir als Kieler können es ja auch mal umdrehen. Also wir hatten ja in der Vergangenheit, also in den vergangenen Monaten, sage ich mal, war ja die Personalie Philipp Jiecher als Cheftrainer des THW auch nicht frei von Gerüchten und Spekulationen. Nachdem der THW jetzt zweimal die Champions League verpasst hat, wird THW-Cheftrainer Jiecher im Sattel bleiben. Dann gab es Gerüchte um Gudjon Valur Sigurdsson aus Gummersbach und so weiter. Aber Philipp Jiecher ist im Sattel geblieben und arbeitet im Moment sehr gut mit der Mannschaft und hat 4:0 Punkte erreicht zum Saisonbeginn und ist weiterhin THW-Trainer. Und da fragt man sich ja, bei den Füchsen Berlin gibt es einen Trainer, der ist gerade deutscher Meister geworden, stand im Finale der Champions League, ist wieder für die Champions League qualifiziert und mit 4:0 Punkten ebenfalls in die Saison gestartet und wird gefeuert.
Und ein Zögling von Bob Hanning, muss man ja auch noch sagen.
Genau, und wird gefeuert. Also da fragt man sich ja, gibt es jetzt überhaupt noch irgendwelche Regeln oder Gesetzmäßigkeiten, was dazu führt, einen Trainer zu feuern? Also es hat da ja auch keine persönlichen Zerwürfnisse gegeben, sondern
zumindestens erstmal nicht für alle sichtbar. Also irgendwas muss ja vorgefallen sein, ansonsten wird man in diesen Kreislauf ja nicht so hanebüchen eingreifen, behaupte ich mal. Also wenn wir vorhin von der positiven Ruhe beim THW gesprochen haben, dann gehe ich davon aus, dass wenn hier die Diskussion jetzt weiter so offensiv geführt worden wäre, dann wäre vielleicht diese Spiele nicht so ausgegangen, wie sie jetzt ausgegangen sind. Wäre man, ich habe vorhin schon scherzhaft gesagt, von Bollywood Berlin und Hollywood Handewitt sprechen kann. Also was in Berlin wirklich, ich weiß nicht, wohin der Weg führen soll und welche Gründe wirklich ausschlaggebend sein sollten, um diesen Schnitt in dieser Art und Weise zu machen. Denn sportliche Gründe sind es auf den ersten Blick nun mal nicht.
Nee, genau. Und ich habe auch ehrlich gesagt im Nachgang die Begründung von Bob Hanning nicht verstanden. Er hat ja in so einer längeren Podcast nicht, sondern in einem längeren Video hat er ja nochmal alles erklären wollen und hat dann gesagt, der Disput mit Stefan Kretschmer, das hat für Unruhe gesorgt und so weiter. Und dann hatte ja Kretsche sich entschieden, am Saisonende seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Und dann war aber immer noch nicht Ruhe. Und
der Beißreflex allerdings, ihn dann vor die Tür zu setzen oder ihn freizustellen, ist, glaube ich, für einen Geschäftsführer oder für einen Sportvorstand logischer, als dann den Trainer gleich mit
Sirkenhaft zu nehmen. Ja, genau, da wollte ich jetzt gerade hinkommen. Denn das kann ich sogar noch verstehen. Denn Kretsche hat dann ja nicht locker gelassen und hat gesagt, ja, wenn vorher schon, wenn hier mein Vertrag nicht verlängert wird, dann weiß ich ja gar nicht, dann kann ich ja keine neuen Spieler holen und so weiter. Und das von einem Angestellten, da muss man nicht drüber stehen, sondern da gibt es einen Beißreflex, den kann ich verstehen. Aber Hanning begründet es ja, es täte ihm ja so leid für Jaron Siewert und er habe sich auch bei ihm entschuldigt. Aber nachdem Kretsche dann raus war und das klar war, sei er Opfer des Systems geworden, weil jetzt ja Krickau als sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion kommen würde. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Warum? Es muss doch nicht sein. Er kann doch an dem Trainer, der sein Zögling ist, festhalten und einfach einen anderen sportlichen Leiter holen.
Zumal angeblich ein Einjahresvertrag ja auch ausverhandelt war.
Genau, der angeblich lag ein unterschriftsreifer Vertrag in der Schublade. Und es gibt, und das meine ich, was für ein Aufriss. Da macht er extra so ein Sondervideo und erklärt es aber eigentlich nicht. Er sagt nur, ja, tut mir leid für Siewert, aber dann war er Opfer des Systems und dann musste ich ja nach dem Motto einen sportlichen Leiter und Trainer in Personalunion holen.
Und so schnell wie das ging, dass Herr Krickau bereitstand und eigentlich nur noch seinen Vertrag in Flensburg auflösen musste.
Stand alles schon vorher fest.
War das nicht eine Kurzschlusshandlung, sondern da war schon vieles irgendwie am Köcheln und am Rumoren. Und
nagel mich nicht fest, aber ich bin mir sehr sicher, das so gesehen zu haben, dass es ein und dieselbe Insta-Story war, in der das Danke Jaron, Danke Kretsche-Bild sofort gefolgt wurde von dem Shake Hand mit Nikolai Krickau, dass der jetzt der neue Trainer und Sportchef ist. Da waren Profis am Werk und das hat bestimmt gar nicht vorher schon festgestanden.
Nein, das kann mir niemand
erzählen. Und noch eine Sache. Wenn er jetzt gesagt hätte, wir wollten unbedingt Krickau und der wollte nur beides machen, dann könnten wir beide jetzt sagen, ja, aber ist Krickau jetzt so eine große Nummer, dass man dem sozusagen beide Jobs geben muss? Aber dann hätte ich es wenigstens noch als Begründung verstanden. Aber das sagt er ja gar nicht. Er sagt, er ist Opfer des Systems und wir wollten jetzt jemanden, der beides macht. Und was für ein Blödsinn.
Der Erfolg hat ihm zumindest am Wochenende nicht recht gegeben, zum Ersten. Und zum Zweiten waberte ja immer dieser Satz, im Erfolg macht man die größten Fehler. Jetzt ist die Frage, war das ein großer Fehler, der jetzt passiert ist, oder war es eine Initialzündung zu weitaus größerem?
QED, Quod Erat Demonstrandum, also wirklich. Und jedes Mal, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, in ganz, ganz vielen Situationen in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahren wurde gesagt, man versteht es im Moment nicht, aber am Ende hat ihm der Erfolg recht gegeben. Ihr werdet schon noch sehen, Bob Hanning weiß, was er tut. Und ich glaube, dieses Mal, es war jetzt auch nicht jedes Mal, er hat auch Fehler gemacht oder niemand ist ja immer nur permanent erfolgreich. Aber ich glaube, dieses Mal wird man am Ende dastehen und sagen, WTF wird es immer abgekürzt, aber was ist da los?
Ja, das ist also, sage ich mal, als Unbeteiligter, man hört ja trotzdem immer links und rechts so ein bisschen was, möchte man sich eigentlich nur Popcorn nehmen und gucken, was als nächstes passiert.
Ganz genau.
das ist schon eine wirklich grandiose Veranstaltung, die da in Berlin läuft und reicht eigentlich schon als Blockbuster. Und dann gibt es noch so ein so einen zweiten Blockbuster fast nebenher, ein bisschen weiter nördlich von uns, wo ja, auch das ein oder andere nicht zu glauben ist.
Tag der Überleitung. Nikolai Krikau ist jetzt neuer Füchse-Coach und Nikolai Krikau hat in Flensburg nicht lange durchgehalten. Denn wie man hört, Flensburg war ja eine Mannschaft mit einer dänischen Fraktion auf dem Spielfeld, dänischer Trainer. Und dann hat es aber mit den anderen Spielern nicht so richtig gut funktioniert. Nun sind es jetzt bei den Füchsen nicht so viele, aber es ist wieder so. Er hat mit Matthias Gitzel und Lasse Andersson in Berlin eine dänische Fraktion. Gitzel ist auch einer seiner Schützlinge bei GOG gewesen, die kennen sich gut. Gitzel wird, auch wenn er sich anders geäußert hat jetzt und gesagt hat, er ist traurig und Jaron und Kretsche hätten ihm viel bedeutet, aber Gitzel wird mit der Personalie Krikau sehr gut klarkommen, ganz klar.
Ja, wobei, das hat man ja auch immer vermutet, dass Gitzel deswegen womöglich dann doch irgendwie nach Flensburg wechseln könnte. Jetzt kam ja im Rahmen dessen, dass Jürgensen seinen Vertrag in Flensburg nicht verlängerte, auch zur Sprache, dass Jürgensen tatsächlich gesagt hat, er wollte mal was anderes als Krikau sehen. Und die Entscheidung ist zu diesem Zeitpunkt gefallen, wo alle gedacht haben, er würde so gern unter Krikau. Vielleicht sind das auch Prozesse, ja, die ja, abseits der Heimat, Svendborg, Gudme, dann gar nicht mehr so gut funktionieren, weil vielleicht auch ein ganz anderer Druck auf den handelnden Personen lastet. Und natürlich jeder jetzt von diesem Duo Krikau-Gitzel vielleicht noch mehr erwartet.
Und das stimmt. Aber Krikau plus Gitzel wird auf jeden Fall auf eine Weise funktionieren, weil man weiß, es hat vorher auch funktioniert. Aber die Frage ist dann auch, wie wird das harmonieren mit dem Rest des Kaders? Und darum sage ich, Krikau ist jetzt nicht der Trainer, wo man sagt, wenn man den kriegen kann, dann muss man ihm alles bieten und er muss sportlicher Leiter werden und alles Geld der Welt bezahlen. Also dazu ist das auch in Flensburg sehr schnell gescheitert.
Ja, und es gab ja auch aus Flensburg durchaus Gerüchte. Die sind natürlich jetzt erstmal froh, dass sie ihn von der Payroll haben. Die hat er belastet. Aber da gab es ja auch durchaus Gerüchte, dass er gerade mit Jim Gottfriedsson nicht so gut zurechtkam. Und es gibt sicherlich bei den Füchsen dann ja auch andere Spieler, die eine eigene Meinung haben, eine andere Vorstellung vom Handball. Und mal gucken, wie es denn ist, wenn das nicht alles junge und formbare Spieler sind, sondern vielleicht auch der ein oder andere starke Charakter dazukommt. Der sich dann womöglich einbringen möchte in irgendwelche Entscheidungen. Und das Gleiche zurück auf Flensburg gedreht, da ist es eben halt gescheitert, das System Krikau.
Mhm.
Da hat man jetzt Alice Pajovic und der hat auch gut losgelegt in dieser Saison. Obwohl er ein lieber netter Kerl ist, hat er einmal daneben gehauen und einmal verbal daneben gehauen. Muss man ja fast sagen. Diese Buzzer-Nummer kann, glaube ich, einfach im Effekt passieren, die ihm da passiert ist, wo er einen Punkt hergibt.
In Wetzlar muss man dazu erklären, er hat gedacht, sie haben noch eine Auszeit. Es war die Schlussphase des Spiels. Er hat gedacht, sie haben noch eine Auszeit. Sie waren in Ballbesitz und hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen. Er drückt den Buzzer. Sie hatten aber gar keine Auszeit mehr und das Regelwerk will es dann so, dass dann der Ballbesitz wechselt. Und gibt es eigentlich eine Zeitstrafe? Das weiß ich nicht.
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, es gibt eine Zeitstrafe, wenn du den Buzzer haust, wenn du gar nicht im Ballbesitz bist. Aber in diesem Fall waren sie ja im Ballbesitz, deswegen bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht 100%
sicher. Auf jeden Fall hat dann der Ballbesitz gewechselt. Wetzlar hatte sogar die Chance, das Spiel zu gewinnen. Haben sie dann nicht. Es ist beim Unentschieden geblieben. Aber auf jeden Fall war das natürlich, da wird auch dem einen oder anderen ganz schön die Düse gegangen sein. Und man, ich weiß nicht, können wir was wegpiepen, wenn ich jetzt sage, what the Piep. Auf jeden Fall können wir da getrost gleich dabei bleiben mit dem Popcorn und dem Thriller-Kino. Das gilt bei Flensburg auch. Und wenn man sieht, die haben unentschieden in Wetzlar gespielt, die haben danach zu Hause aber gegen Stuttgart auch nur unentschieden gespielt. Puh.
Und auf einmal tun sich ganz viele Nebenkriegsschauplätze ein. Keeper Kevin Möller hat mehr oder weniger seinen Wechsel zurück nach Gudme bekannt gegeben und auf einmal wird Luka Witzke, der erst Saisonbeginn ist, zum Thema geworden, erst Saisonbeginn zu den Flensburger gewechselt ist, zum Thema geworden, denn Alice Pajovic hat ihm verbal nicht das Vertrauen ausgesprochen und die gebeutelten Melsunger sind wohl auf den Plan getreten und haben sich schon mal nach ihm erkundigt.
Er hat ihm nicht das Vertrauen abgesprochen, sondern er hat gesagt, das Vertrauen muss erst wachsen. Ne, oder? Das meinst du?
Ja,
dann,
genau.
Ja, da kann man natürlich vieles hineininterpretieren. Generell ist da ja erstmal gar nichts gegen zu sagen. Wenn ein neuer Spieler kommt, da muss man sich erstmal aneinander gewöhnen. Aber man muss ja auch sagen, ich habe mir das mal rausgesucht, Luka Witzke, oder erstmal müssen wir den Zuhörenden, glaube ich, einmal kurz erklären. Wir nehmen diese Folge am Montagnachmittag auf. Und am Montagabend spielt ja die SG Flensburg-Handewitt noch gegen Minden ihr drittes Spiel. Das können wir jetzt nicht mehr ins Kalkül mitziehen, aber ich habe es mir mal rausgesucht. Also in den ersten beiden Spielen hat Luka Witzke insgesamt 7 Minuten und 13 Sekunden gespielt.
Da kommt fast der Rasmus Ankermann mit seinem einen Ansatz rein.
Ja, genau, der hatte, glaube ich, 4 Minuten irgendwas. Und Pajovic hat eher so der Kombi Pitlick und Grigic, der auch neu ist in Flensburg, wo vielleicht das Vertrauen schon gewachsen ist.
Plus Lasse Möller.
Plus Lasse Möller, genau. Also dieser Kombi bei den Rechtshändern hat er das Vertrauen geschenkt. Jetzt muss man ja dazu sagen, aber es waren beide Spiele gegen Gegner, die man eigentlich, wo man eigentlich den Anspruch hat, sie zu schlagen, die man nicht gewonnen hat. Also warum kriegt dann ein Luka Witzke nicht mehr Chance in so einem Fall, um die Spiele zu reißen? Also die Enttäuschung kann ich schon verstehen.
Ich auch. Und neben den 2 Punkten aus diesem gedachten 4-0-Punkte-Start, plus die Thematik Witzke, plus die Thematik Buzzer, plus die Thematik Möller, ist auch in Flensburg schon ganz schön ordentlich Druck auf den Kessel nach 2 Spieltagen.
Ja.
Interessant. Also in Kiel darf man sich, glaube ich, tatsächlich nicht zurücklehnen. Das wäre falsch zu diesem Zeitpunkt. Aber man darf durchaus sagen, auch andere Teams haben mit Unwägbarkeiten zu kämpfen, die durchaus vielleicht aktuell noch tiefer zu Buche schlagen als die Verletzungsproblematik des THWs.
Und ich finde, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich finde, Luka Witzke ist ein richtig guter Spieler. Also wenn du gegen Wetzlar und Stuttgart nur unentschieden spielst, du hast einen gesunden Luka Witzke im Kader und gibst dem nur 7 Minuten und 13 Sekunden auf dem Feld, frage ich mich auch.
War immer ein drittbester Assistgeber der vergangenen Saison. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein One-Hit-Wonder gewesen. Auch in der Nationalmannschaft hat er ja durchaus nachgewiesen, dass er auch auf hohem Niveau spielen kann und nicht nur in Leipzig. Dementsprechend muss man mal gucken, wie sich das in Flensburg entwickelt. Ob das mit dem Stil von Pajovic vielleicht dann nicht zusammengeht oder...
Oder ob wir auch einen Exorzisten brauchen, einen slowenischen in diesem Fall.
Ja, wer weiß. Oder ob Lubo vielleicht den einen oder anderen Trick kennt, das Ganze glatt zu ziehen. Ist auf jeden Fall ordentlich was geboten in der Bundesliga, aber das haben wir vorhin ja schon festgestellt, dass eng zugeht überall dementsprechend eben halt auch der ein oder andere Nebenkriegsschauplatz schneller entsteht vielleicht als geplant.
Und insofern, wenn man das betrachtet, ist das eigentlich eine gute Ruhe im Moment beim THW Kiel. Da drückt keiner irgendwie dusselig auf den Buzzer. Da gibt es im Moment keine Spieler, die irgendwo ja scheinbar durchblicken lassen, dass sie weg wollen. Eigentlich fast alles ganz gut. Wenn man ausklammert, dass der Aufsichtsrat ja auch gesagt hat, erst in der 2. Jahreshälfte, die ja auch schon längere Zeit läuft, über den Vertrag von Philipp Jicher oder die mögliche Vertragsverlängerung gesprochen wird.
Das Thema wird auf uns zukommen, ob positiv oder negativ
belegt
wird, das wird man dann sehen und ob dann Unruhe entsteht, wird man auch sehen.
Philipp Jicher ist auf jeden Fall zu wünschen, dass diese Gespräche irgendwann geführt werden, wenn sie bei 10-0 Punkten und einem gesunden, guten Start in die European League stehen und er aus einer guten Verhandlungsposition herauskommt.
Das wäre für ihn sicherlich eine gute Argumentationskette.
Ein bisschen unwürdig ist das Schauspiel ja schon. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Philipp Jicher und die Mannschaft haben jetzt zum 2. Mal in Folge die Champions League verpasst. Und ja, man kann darüber nachdenken, den Trainer zu wechseln. Aber ein Trainer, der 3-mal, glaube ich, deutscher Meister, 2-mal Pokalsieger, 2020 Champions League-Sieger geworden ist, also in den letzten 5-6 Jahren auch ein Gesicht des Erfolges war und als Spieler ohnehin eine THW-Legende ist. Ich finde, da kann man das irgendwie ein bisschen schneller und geräuscharmer machen zumindest.
Vor allen Dingen, weil wir dann, wenn wir von der Ruhe wieder ausgehen, wenn es dann in der laufenden Saison irgendwann passiert, wird es so oder so Diskussionen geben. Wenn man mit Philipp Jicher verlängert, wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, oh, wieso das denn? Und wenn man natürlich nicht mit ihm verlängert, dann hat man sowieso einen größeren Unruheherd, egal ob man einen neuen Trainer präsentiert oder nicht. Aber dann würde es natürlich weitere Diskussionen geben. Von daher ist das keine komfortable Situation. Aber im Moment herrscht halt Ruhe.
Boah, wieso das denn? Das wird ja dann im Normalfall entweder Christian Schwarzer sein oder Stefan Kretschmer.
Ui, das wäre ein Duo, was auf jeden Fall für Kurzweiligkeit.
Oder.
Ach so. Ja. Ich dachte in Doppel.
Und wenn sie nicht weitermachen mit Philipp Jiecher, ja, muss ich nochmal überlegen, wer dann aus seinem Loch kommt und kommentiert. Aber auf jeden Fall hast du recht, es wird auf jeden Fall immer kontrovers begleitet werden. Da bin ich mir auch sicher. Allerdings, wenn ein so erfolgreicher Mann wie Philipp Jiecher dann zu dem Zeitpunkt vielleicht verlustpunktfrei da oben irgendwie in der Bundesliga steht, dann ist es auch folgerichtig. Dann wird vielleicht die Kritik gar nicht so groß sein.
Nein, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass vielleicht das eine oder andere, was man ihm angelastet hat, auf einmal gar nicht mehr so präsent wäre. Mhm. Also sei es das Vertrauen in Elias Elerson Askipper Gütü oder eine neue Lockerheit oder ein Spielstil, der vielleicht auch den einen oder anderen mitnimmt, der vorher nicht ganz so konform gegangen ist.
Also dazu zu der einen Sache kannst du mehr sagen oder hast du ja auch schon in der letzten Folge die neue Lockerheit, die hast du ja, oder die neue Lockerheit, aber die im Moment ausgesprochene Lockerheit hast du ja im Trainingslager gespürt. Und was den Spielstil angeht, ich muss sagen, die Kombi aus Elias Elefsen Aschipa Götu, Erik Johansson und Emil Madsen im Rückraum, das ist im Moment mein Lieblingsrückraum in der Handball-Bundesliga.
Dein Doppel- oder unser Doppel-E könnte dann
das Doppel-E,
zum Triple-E werden.
Zum Doppelherz.
Oder zum Triple-E, wenn Erik dann auch zündet.
Ja, das stimmt. Triple-E, genau. In dem Spiel, wo wir das Doppel-E geprägt haben, war, glaube ich, eher...
Ja, da waren es nur Elias und Emil, die gezündet haben. Erik hatte noch ein bisschen Startschwierigkeiten.
Beziehungsweise, da war noch ein N dabei, weil Nikola Bilic dann auf halblinks zum Einsatz gekommen ist, ja. Triple-E.
Nicht zu verwechseln mit Triple-A, aber da sind wir bei ganz anderen Themen.
Und Triple-E, bitte auch keine Zusammenhänge herstellen zu irgendwelchen synthetischen Drogen. Jetzt ufern wir aus und ich mache es jetzt mal ganz ohne Übergang. Wir sind durch. Wir kommen jetzt zum Ausblick. Unsere nächste Folge werden wir aufnehmen am 14. Oktober. Wir erscheinen ja immer am zweiten Dienstag eines jeden Monats. Und bis dahin, bis zum 14. Oktober, gibt es 6 Spiele in der Bundesliga. 3 Heimspiele gegen den HSV, GWD Minden und die Löwen. 3 Auswärtsspiele in Hannover, in Leipzig. Und am 11. Oktober das 113. Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt. Am 14. Oktober abends geht's dann auch schon los. Da bin ich dann in Montpellier beim Auswärtsspiel und Auftakt in der European League.
Sprich, Aufzeichnung wahrscheinlich wieder am Montag.
Ja, genau, wahrscheinlich wieder am Montag. Nächster Gegner ist der HSV. Auch gut in die Saison gekommen, sag du nochmal.
Ja, ich glaube, die Qualität der Gegner steigert sich aktuell von Spieltag zu Spieltag. Zumindest, wenn wir auf die ersten 3-4 Spieltage blicken. Erlangen, Wetzlar war schon nochmal eine andere Prüfung, weil Wetzlar das gut gemacht hat, auch in der bisherigen Saison. Mit dem Punkt in Flensburg gestern ja auch in Leipzig gewonnen hat. Der HSV ist, glaube ich, dann nochmal ein anderes Kaliber, auch von der Qualität der Einzelspieler. Und dann kommt Hannover. Wird, dann weiß man, wo es hingehen könnte zumindest.
Und wer in der Zwischenzeit nicht genug von uns bekommen kann, dem empfehlen wir unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update, jeden Donnerstag, 15 Uhr. Gerne abonnieren, gibt dort auch immer mal wieder Gewinnspiele und attraktive Extrasachen. Und wer Fragen, Anregungen, Kritik, konstruktive Beschimpfungen oder derlei Dinge zu äußern hat, kann sich jederzeit melden per E-Mail an sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Das war's, oder? Wir sind beide aus dem Urlaub zurück und freuen uns auf die Saison. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.